Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Wohnungskonzerne und kleinere Vermieterinnen und Vermieter in Berlin reiben sich die Augen. Bei knapp 8 Euro pro Quadratmeter soll Schluss sein. Das sieht der geplante Mietendeckel vor, zu dem nun Details bekannt geworden sind. Unsozial und unseriös nennt das die Opposition. Die linke Bausenatorin Lomscher verteidigt ihr Vorhaben.
Als für das Wohnen zuständige Senatorin habe ich ein Interesse daran, dass man in Berlin dauerhaft und langfristig gut wohnen kann, dass die Menschen keine Existenzängste haben angesichts exorbitant steigender Mieten.
Der Mietendeckel ist umstritten, noch ist aber auch nichts in Stein gemeißelt. Mehr später in der Sendung. Und warum Vietnam vom Handelskonflikt zwischen den USA und China profitiert. Das ist Wirtschaft und Gesellschaft heute mit Sina Fröndrich. Das Traumteam der G7 ist die G7. Mit diesem Satz machte Kanzlerin Angela Merkel in Biarritz deutlich, dass nicht einer den Ton angibt, sondern alle gemeinsam verhandeln. Doch eine gemeinsame Abschlusserklärung gab es trotzdem nicht, aber immerhin Annäherung in einigen Fragen. Soforthilfe für die Brandbekämpfung im Amazonas-Regenwald. Und auch im Handelskonflikt hören wir wieder etwas versöhnlichere Töne. Über das Treffen der 7 wichtigsten westlichen Industrieländer berichtet Stefan Überbach.
Ist das vielleicht die Nachricht des Tages? Donald Trump will womöglich schon bald nach Deutschland kommen.
I have German in my blood. I'll be there.
Ich habe Deutsches in meinem Blut. Ich werde da sein, sagt der US-Präsident, dessen Vorfahren aus Kaltstadt in Rheinland-Pfalz stammen. Bisher hat Trump um Berlin immer einen großen Bogen gemacht und Deutschland lieber per Twitter kritisiert, weil die Bundesregierung zu wenig für die Rüstung ausgibt und weil in New York oder Washington zu viele deutsche Autos unterwegs sind. Verglichen damit klingt der US-Präsident heute regelrecht versöhnlich.
She's a brilliant woman and she understands exactly where.
Sie ist eine brillante Frau. Sie versteht alles und weiß vieles vor den meisten anderen, sagt Donald Trump und meint damit Angela Merkel, die gerade neben ihm sitzt. Eine improvisierte Pressekonferenz, fast eine Viertelstunde lang, und zwar vor dem Gespräch mit der Bundeskanzlerin. Das gibt es auch nicht oft. Dabei hatten die beiden eigentlich viel zu besprechen. Zum Beispiel den Handelsstreit zwischen den USA und der EU, weil Trump immer noch mit Strafzöllen auf europäische Autos droht. Immerhin, in der Iran-Politik gibt es einen Hoffnungsschimmer, denn es soll wieder mit Teheran geredet werden, obwohl die Erfolgsaussichten ungewiss sind, wie Angela Merkel nach ihrem Treffen mit dem US-Präsidenten einräumt.
Was dabei herauskommt, das kann man heute nicht sagen, aber der feste Wille zu sprechen ist schon mal ein großer Fortschritt.
Und ein Erfolg für Emmanuel Macron. Schließlich hatte Frankreichs Staatspräsident den überraschenden Blitzbesuch des iranischen Außenministers in Biarritz eingefädelt. Und auch sonst ist der Gastgeber mit seinem Gipfel rundum zufrieden. Denn die G7 stellen unter anderem für den Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in der Amazonasregion 20 Millionen Euro Soforthilfe bereit und wollen die betroffenen Länder auch bei der Wiederaufforstung unterstützen. Wir waren vor diesem Gipfel doch sehr nervös, ob es hier nicht vielleicht zu irgendwelchen Spannungen kommt. Aber ich kann jetzt berichten, dass wir ein Signal der Geschlossenheit aussenden, in einem positiven Geist zu vielen inhaltlichen Fragen. Von Umwelt- und Entwicklungsorganisationen dagegen kommt viel Kritik. Zum Beispiel an der deutsch-französischen Sicherheitsinitiative für die Länder der westafrikanischen Sahelzone. Der Region muss nicht nur beim Kampf gegen den Terror geholfen werden, sondern auch bei der Überwindung der sozialen Ungleichheit, sagt Jörg Kalinski von Oxfam. Die Treffen der G7-Staaten hält er aber insgesamt trotzdem für sinnvoll.
In Zeiten der immer globalisierteren Welt, wo die Probleme nicht im Alleingang von einzelnen Staaten gelöst werden können, ist, glaube ich, das Format der G7 unterm Strich wertvoll und nützlich und es muss aufrechterhalten werden. Es kommt darauf an, dass die Themen, die hier behandelt werden, eben nicht nur die G7 betreffen und dass das, was hier beschlossen wird, auch eingehalten wird.
Aus Sicht der Entwicklungshelfer sind zuletzt bei G7-Gipfeln wichtige Fortschritte gemacht worden, etwa ein Schuldenerlass für die ärmsten Länder oder der Gesundheitsfonds für den Kampf gegen AIDS, Tuberkulose und Malaria. Die EU und Deutschland haben in Biarritz angekündigt, diesen Fonds kräftig aufzustocken.
Aus Biarritz war das Stefan Überbach. Und auf dem G7-Gipfel hat US-Präsident Trump auch angekündigt, es solle bald wieder Gespräche mit China geben im Handelskonflikt. Doch für Unternehmen reicht das längst nicht, solche Ankündigungen, denn sie brauchen Planungssicherheit. Und während China und die USA verhandeln, werden die Unternehmen aktiv und der lachende Dritte könnte Vietnam sein. Denn einige Firmen, die in China produzieren, verlagern ihre Produktion dorthin. Denn so können sie die US-Zölle auf chinesische Exporte umgehen. Vietnam also als Profiteur des Handelskonflikts. Doch das Ganze hat auch seine Schattenseiten, wie Lena Bodewein berichtet.
Die erste Wahl fällt allein schon durch die geografische Nähe auf Vietnam. Die Löhne sind niedrig, die Infrastruktur entwickelt sich schnell, das Land hat zahlreiche Freihandelsabkommen mit anderen Nationen. Daher ist es zu einer regelrechten Überschwemmung von Neuansiedlungen in Vietnams Industriegebieten gekommen. Aber ob das auf lange Sicht etwas Gutes für das südostasiatische Land bedeutet, das bezweifelt Lee Hong-Hyep vom Institut für Südostasienstudien in Singapur.
Vietnam kann ja nicht über Nacht einen neuen Hafen oder einen neuen Industriepark bauen. Auch was die Arbeitskräfte angeht, ist es problematisch. So schnell können nicht genug Arbeiter und Techniker ausgebildet werden.
Das Entwicklungstempo ist also viel zu hoch für das Land. Investoren könnten ihm enttäuscht den Rücken kehren. Einige Firmen berichten schon von Engpässen in den Häfen. Die sind noch zu klein, um den wachsenden Ansturm an Containerschiffen zu bewältigen. Der Verkehr nimmt zu schnell zu für die schmaleren Straßen. Das sind die Firmen aus Südchinas riesigen Industrieregionen mit ihren Hochgeschwindigkeitszügen und vielspurigen Straßen anders gewöhnt. Aber das ist noch nicht alles.
Wenn die Firmen sich erfolgreich ansiedeln, wird das Vietnams Exporte in die USA steigern. Und das wird zum Risiko für Vietnam. Denn die USA sehen Vietnam als eine der Hauptquellen des Handelsüberschusses gegenüber den USA. Präsident Trump und seine Regierung haben Vietnam schon gewarnt, dass sie die Abgaben auf vietnamesische Produkte erhöhen können.
Etwas, das die Regierung des Landes unbedingt vermeiden will. Sie ist darum gewillt, den USA entgegenzukommen. Sie betont beispielsweise, dass sie ihre Währung nicht manipuliert. Und, das ist den USA ebenfalls sehr wichtig,
Vietnam versucht zu verhindern, dass chinesische Unternehmen ihre Produkte durch Vietnam exportieren, um Strafzölle zu vermeiden. Und es gab Fälle, in denen die Regierung gegen dieses illegale Handeln vorgegangen ist.
Die Regierung des südostasiatischen Landes weiß, wie wichtig der Zuzug ausländischer Firmen ist. Ausländische Investments haben im ersten Quartal dieses Jahres um 86% zugenommen. Vietnams Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 7,1% gewachsen. Das Land lässt personalaufwendige Industriezweige wie Kleidung oder Schuhproduktion gerne weiterziehen in andere südostasiatische Länder wie Malaysia oder Indonesien. Dort wächst die Industrieansiedlung besonders auf der Insel Batam stark, denn sie ist nahe am internationalen Hafen Singapur gelegen. Vietnam dagegen wirbt besonders um die Hightech-Unternehmen und Samsung oder Intel sind dem Ruf schon gefolgt. Politisch bewegt sich Vietnam dabei auf einem Feld zwischen seinem ehemaligen Kriegsgegner, den USA, und dem einschüchternden großen Nachbarn China.
Vietnam ist sehr pragmatisch in seinem Umgang mit beiden. Und ich denke, Vietnam sieht China als sehr wichtigen Partner, aber die beiden Länder liegen im Konflikt, was das Südchinesische Meer angeht.
Im Streit um das Südchinesische Meer lässt China mehr und mehr seine Muskeln spielen. Etwas, das Vietnam nach Einschätzung von Experte Lee letztlich dazu bringen könnte, seine Wirtschaftsbeziehungen zu China einzuschränken. Umso wichtiger sei die Orientierung zum Westen hin, zu Partnern wie den USA, Japan, Indien oder der EU.
Lena Bodewein war das. Bahnfahren, das Auto nutzen oder fliegen, das kostet Geld. Und zwar denjenigen, der sich für das Verkehrsmittel entscheidet. Doch es gibt noch weitere Kosten, die anfallen. Folgekosten für Unfälle oder für das Klima. Und die werden nun von der Lobbyorganisation Allianz pro Schiene mit 150 Milliarden Euro beziffert. Johannes Frevel dazu.
Die Lobbyorganisation der Bahnbranche Allianz pro Schiene beauftragte das Schweizer Beratungsunternehmen Infras in Zürich mit einer Untersuchung über die sogenannten externen Kosten des Verkehrs, die zwar entstehen, aber Verursacher nicht oder allenfalls teilweise in Rechnung gestellt werden. Demnach verursachten Autos und Lastwagen gut 94% der Folgekosten, etwa durch Klimaschäden, Luftschadstoffe, Lärm- oder Gesundheitsschäden. Dirk Pflege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene.
Die Unfallfolgekosten, in der Regel durch Autos und Lkw verursacht, werden nur zu einem Bruchteil von den Kfz-Haftpflichtversicherungen getragen. Der Großteil wird abgewälzt auf die Krankenkassenbeitragszahler und auf die Berufsgenossenschaften.
Eine Umlage aller Unfallfolgekosten könnte die Versicherungsprämien im Mittel um etwa jährlich 450 Euro pro Auto in die Höhe treiben. Pflege dämpft indes Befürchtungen.
Bevor der Autofahrer tatsächlich diese 400, 450 Euro mehr zahlen muss an seine Kfz-Haftpflicht und die Unfallversicherung, werden sicherlich etliche Jahre vergehen. Wichtig ist nur, dass die Politik jetzt anfängt, die Preissignale anders zu setzen.
Die Bahn-Lobbyorganisation drängt auf die Verkehrswende, also die Verlagerung von Personen- und Frachtverkehr auf die Schiene. Mindestens 86 Milliarden Euro wollen der Bund und die Bahn in ein besseres Schienennetz investieren, damit bis 2030 doppelt so viele Menschen in Fernzüge steigen können. Der Luftverkehr kommt in der Studie vergleichsweise gut weg. Durch den geringen Marktanteil an der Gesamtmobilität werden Airlines beim Inlandsverkehr nur 0,9% aller Folgekosten angelastet.
Aus Berlin, Johannes Frewe. Der Pessimismus in der deutschen Wirtschaft nimmt zu, so lautet zumindest das Ergebnis einer monatlichen Umfrage des Münchner IFO-Instituts. Mehr zum Geschäftsklima-Index jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Der IFO-Index ist im August auf den tiefsten Stand seit 2012 gefallen. Das liegt laut dem Forschungsinstitut vor allem am Handelskrieg. Es ist der fünfte Rückgang des Konjunkturbarometers in Folge. Laut IFO-Chef Clemens Fuest steuert Deutschland auf eine Rezession zu.
Wir hatten ja schon im zweiten Quartal eine Schrumpfung und sieht so aus, als könnte im dritten die Wirtschaft nochmal schrumpfen. Dann hätten wir eine technische Rezession. Das bedeutet jetzt noch nicht einen dauerhaften Abschwung. Was in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr passiert, das wird sehr stark davon abhängen, was die Politik macht.
Von der deutschen Regierung sollten konjunkturfördernde Maßnahmen kommen, so Fuest, zum Beispiel durch eine Absenkung der Unternehmenssteuer. Autos mit Erdgasantrieb sind laut ADAC derzeit am wenigsten klimaschädlich, wenn man den aktuellen Strommix in Deutschland berücksichtigt. In einer Studie für den Autofahrerclub werteten Forscher Autos der sogenannten Golfklasse aus, die 15.000 Kilometer pro Jahr fahren und 15 Jahre lang genutzt werden. Eingeschlossen wurden auch die Energieaufwendungen für die Produktion. So schneiden Elektroautos beim aktuellen Strommix denn auch schlechter ab als Erdgas- und Dieselautos. Bei der Batterieproduktion wird nämlich viel CO2 ausgestoßen. Ist der Strom regenerativ, liegen Elektroautos klar vorne. Zur Vermeidung von Unfällen sollen Tretroller mit elektrischem Antrieb in Fußgängerzonen und auf Bürgersteigen künftig automatisch bremsen. Das fordern der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Die Anbieter der Roller unterzeichneten ebenfalls eine entsprechende gemeinsame Erklärung. Demnach sollen Rollerfahrer per GPS überwacht und gestoppt werden können. Auf welchen Flächen, das bestimmen die Kommunen. Die Lufthansa muss der Deutschen Bahn Schadenersatz zahlen, Medienberichten zufolge in zweistelliger Millionenhöhe. Hintergrund ist ein jahrelanger Rechtsstreit um Preisabsprachen bei Frachtflügen.
Wirtschaftsnachrichten von Silke Hane. Studium oder doch lieber eine Ausbildung? Meist fällt die Wahl auf die Hochschule und viele Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt. Oder wenn die Wahl doch auf eine Lehre fällt, dann ist noch lange nicht ausgemacht, dass Bewerberin oder Bewerber und Unternehmen auch zusammenfinden. Ein Bündnis aus Gewerkschaft, Politik und Wirtschaft will nachhelfen und die Ausbildung stärken. Wie? Das wurde in Berlin erklärt und Claudia van Laak weiß mehr.
Kleine Betriebe, die gerne ausbilden würden, aber dafür keine Kapazitäten haben, ihnen hilft das Programm Assistierte Ausbildung. Die Unternehmen und der Azubi erhalten dabei Unterstützung. Ein erfolgreiches Programm und deshalb wird es künftig ausgebaut. Nicht immer liegt der ersehnte Ausbildungsplatz um die Ecke. Mehr Bundesländer als bislang werden ein kostenloses Nahverkehrsticket für Azubis anbieten. Die assistierte Ausbildung und das Azubi-Ticket, zwei Vereinbarungen aus dem heute unterschriebenen Pakt der Allianz für Aus- und Weiterbildung. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nennt die Ziele.
Wir möchten, dass die Zahl der unversorgten Bewerberinnen und Bewerber künftig wieder zurückgeht. Wir möchten erreichen, dass mehr Betriebe Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen, auch solche, die in der Vergangenheit resigniert haben, weil sie keine geeigneten Bewerber gefunden haben.
Im letzten Jahr blieben fast 58.000 Lehrstellen unbesetzt. Ein Grund dafür, zwei von drei Ausbildungsplätzen stehen bislang nur Realschülern oder Abiturienten zur Verfügung. Dies soll sich künftig ändern. Ausbildungsplätze möglichst offen für alle Schulabschlüsse anbieten, dazu hat sich die Wirtschaft bereit erklärt. Der DGB hat auf Sonderunterstützung für die Regionen gedrängt, in denen es deutlich mehr Bewerber als Ausbildungsplätze gibt. Im Ruhrgebiet zum Beispiel oder im Nordosten Brandenburgs. Man dürfe nicht zulassen, so Elke Hanack, Vizevorsitzende des DGB.
Dass etwa in Oberhausen, Bochum, Hameln, Eberswalde oder auch Flensburg eine verlorene Generation heranwächst. Und deshalb werden wir in der Allianz auch die Regionen mit einem sehr angespannten Ausbildungsmarkt gezielt in den Blick nehmen.
Mehrere Betriebe könnten dort gemeinsam ausbilden. Eine solche Verbundausbildung entlastet die Unternehmen und schafft mehr Ausbildungsplätze. Auch die Kultusminister wollen ihren Teil zur Stärkung des dualen Systems beitragen. Berufsorientierung künftig nicht nur für Haupt- und Realschüler, sondern auch für Gymnasiasten. Das ist das Ziel.
Die SPD will den Vermögenden an die Brieftasche, solchen, die mehrere Millionen Euro ihr eigen nennen können. 1% ihres Vermögens könnten besteuert werden. Eckpunkte dafür hat die SPD heute beschlossen. Es geht um Immobilien, Unternehmensanteile und auch Aktien, nicht aber um die Altersvorsorge. Die SPD will die Vermögenssteuer, doch aus der Union kommt Widerstand. Kai Clement berichtet.
Die Vermögenssteuer als eine, Zitat, Frage der Gerechtigkeit anzugehen, das hat das SPD-Präsidium nun beschlossen und will zum Jahresende den Parteitag darüber abstimmen lassen. Die Schieflage bei der Vermögensverteilung habe dramatisch zugenommen. Im jetzt vorgelegten Eckpunktepapier ist von einem maßvollen, einheitlichen Steuersatz von 1% die Rede, eventuell ein höherer für, Zitat, Superreiche. Und es gehe neben Betriebsvermögen um die besonders reichen Teile der Bevölkerung.
Ja, wir haben gesagt Multimillionäre.
Der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel erinnert an einen schon mehrere Jahre zurückliegenden Gesetzesentwurf. 2 Millionen Euro Freibetrag für Einzelpersonen, so heißt es darin, doppelt so viel für zusammenveranlagte Paare. Aber noch bevor der SPD-Vertreter überhaupt ein Wort gesagt hat, kommt der Zwischenruf von CSU-Chef Markus Söder aus Dresden, wo sich die Präsidien von CSU und CDU treffen. Es sei das falsche Instrument zur falschen Zeit, denn die Steuer belaste die Konjunktur. Zustimmung von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer.
Es geht nicht darum, dass wir Vermögenssteuer einführen. Es geht darum, wo wir entlasten können, wo wir anreizen können.
Klar ist also, dass es in der Großen Koalition unverändert keine Chance für eine Vermögenssteuer gibt. Auch von der oppositionellen FDP kommt erneut ein klares Nein, danke. Bettina Stark-Watzinger leitet den Finanzausschuss des Bundestages.
Da muss man mal hinter die reine Zahl gucken und schauen, wo liegt das Vermögen. Und das ist sehr oft in Familienbetrieben. Die schaffen Arbeitsplätze und es dient als Altersvorsorge.
Thorsten Schäfer-Gümbel weist all das zurück. Altersvorsorgevermögen sollen weitgehend freigestellt werden und sogenannte Verschonungsregelungen verhindern, dass die Steuer womöglich Betriebe gefährde.
Kai Clement berichtete. Einige Städte bekommen ihr Mietenproblem bald in den Griff. Das glaubt zumindest das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln und genannt werden da etwa Hamburg und Frankfurt am Main. Köln dagegen habe die Probleme auf dem Wohnungsmarkt verschlafen. In München fehle es an Flächen und in Berlin gäbe es keinerlei Rückenwind für Investoren. Berlin. Das ist ohnehin ein spezieller Wohnungsmarkt. Hier wohnen besonders viele Menschen zur Miete. Die Nachfrage ist hoch, die Preise sind es auch. Abhilfe schaffen soll der geplante Mietendeckel. Bei knapp 8 Euro kalt soll künftig Schluss sein. Und das sorgt für viel Unmut. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Aus einem internen Papier der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung geht hervor, dass im kommenden Jahr pauschale Mietobergrenzen eingeführt werden sollen. Wer etwa in einem Gründerzeithaus in Charlottenburg wohnt, vor 1918 gebaut, soll künftig höchstens 6,03 Euro Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter zahlen. Wohnungen, die zwischen 1991 und 2013 gebaut wurden, sollen höchstens 7,97 € pro Quadratmeter kosten. Neubauten, die nach 2013 entstanden sind, betrifft der Mietendeckel nicht. Bei einer Pressekonferenz zeigte sich Senatorin Lompscher von der Linken verärgert, dass der Entwurf in die Öffentlichkeit gelangt ist.
Wir sind sehr früh in der Diskussion. Ich bin unglücklich darüber, dass Zwischenstände hier öffentlich debattiert werden. Der Start der offiziellen Debatte mit der Anhörung zum Referentenentwurf steht noch aus.
Nach Lompschers Entwurf soll die Mietobergrenze allein vom Alter des Hauses abhängen. Die Lage, Kurfürstendamm oder Marzahn, spielt keine Rolle. Beim Koalitionspartner SPD rief der Entwurf aus dem Haus der Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen Empörung hervor. Die Berliner SPD will auch einen Mietendeckel, aber deutlich gemäßigter. Der Mittelstandsbeauftragte der Berliner SPD, Harald Christ, forderte den Rücktritt der Senatorin. Innensenator Geisel, ebenfalls SPD, sagte, man brauche keinen Vorschlag für ein Gesetz, über das jahrelang gestritten werde, das am Ende aber keinen Bestand vor den Gerichten habe. Katrin Lomscher zeigte sich unbeeindruckt.
Die Diskussion über den Mietendeckel, die geht in Berlin ja nicht seit gestern, sondern sie geht spätestens seit dem Jahresanfang. Und dass der Senat handeln muss, um die außer Rand und Band geratene Mietentwicklung in Berlin wieder einzufangen, um die soziale Durchmischung dieser Stadt zu erhalten und den sozialen Zusammenhalt in der Stadt zu sichern, das steht wohl außer Frage. Und diese Diskussion ernsthaft zu führen, da bin ich sehr dabei.
Von einer Enteignung durch die Hintertür im großen Stil sprach der Präsident des Zentralen Immobilienausschusses, Andreas Mattner. Er forderte die Bundestagsfraktionen zu einer Normenkontrollklage vor dem Bundesverfassungsgericht auf. Dagegen unterstützte die wohnungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Katrin Schmiedberger, den Vorschlag der linken Senatorin Lomscher. Schmiedberger sagte im RBB:
Wir haben ja vom Bundesverfassungsgericht letzte Woche Rückendeckung bekommen bei der Entscheidung zur Mietpreisbremse. Das Urteil sagt ja auch ganz klar, wir können ins Eigentum eingreifen. Es gibt kein Recht auf unendliche Renditen, aber ein Eigentümer, also der Vermieter, muss auch eben das Haus ordentlich bewirtschaften können.
Die Sprecherin des Immobilienunternehmens Deutsche Wohnen, Manuela Damianakis, erklärte, der Entwurf aus der Verwaltung für Stadtentwicklung sei ein Frontalangriff auf den Rechtsstaat und den Zusammenhalt in der Stadt. Ohne Rücksicht auf Lage, Ausstattung oder Einkommen wolle der Staat willkürlich Mieten festlegen. Und der Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund ließ verlauten, es gehe den Berliner Linken nicht um ein soziales Mietrecht, sondern allein darum, ihre eigentumsfeindliche Ideologie durchzusetzen.
Details zum Berliner Mietendeckel polarisieren die Hauptstadt und auch an der Börse sehen wir Bewegung, nämlich bei den Immobilienwerten. Sami Ibrahim ist unser Kollege heute in Frankfurt am Main. Wie stehen denn Deutsche Wohnen und Co. da?
Naja, man muss hier Verluste hinnehmen, denn nicht nur bei den Unternehmen war der Aufschrei laut, auch bei den Investoren. Die Aussage des Zentralverbands der Immobilienwirtschaft, die würden die Investoren sicher unterschreiben. Die Enteignung durch die Hintertür, die da unterstellt wird. Sie haben halt viel Geld in die Immobilienwirtschaft gesteckt. Bisher war das in Zeiten der niedrigen Zinsen eine Erfolgsgeschichte. Jetzt eben nicht mehr. Deutsche Wohnen beispielsweise verlieren besonders stark. Die Papiere geben fast 4% ab. Liegt allerdings auch daran, dass ausgerechnet die Deutsche Wohnen besonders viel Immobilieneigentum in Berlin hat. Vonovia beispielsweise nicht ganz so dramatisch betroffen, mit gut 1% im Minus.
Das IFO-Institut sieht vermehrt Anzeichen für eine Rezession. Dem Gesamtmarkt DAX, dem schadet das aber nicht heute.
Nein, hier erholt man sich ein bisschen von den Verlusten der vorigen Wochen und speziell den vom Freitag. Es gab ja eben aber auch positive Signale von diesem G7-Treffen in Biarritz, neue Gespräche USA-China. Beide Seiten wollen jetzt wieder verhandeln. Das hebt natürlich die Wirkung des IFO etwas auf. Der DAX heute Morgen noch mit schweren Verlusten gestartet, steht jetzt bei 11.612 Punkten. Das ist ein Plus von 0,3% oder 30 Punkten. Man hofft hier zusätzlich auch auf ein Eingreifen der Notenbank, wenn die Wirtschaft weiter schwächelt.
Sie haben den G7-Gipfel jetzt angesprochen. Es soll da auch eine Einigung bei der Digitalsteuer geben.
Ja, dieses große Hickhack zwischen den USA und Frankreich, hier läuft der Ticker gerade noch durch. Es steht bisher schon fest, es gibt eine Vereinbarung oder ein Abkommen darauf, dass eine Vereinbarung geschlossen werden wird 2020. Was genau da drin stehen soll, wissen wir noch nicht. Es gibt jetzt hier bisher auch noch keine Reaktionen bei den Technologieaktien, also auch bei der Google-Mutter Alphabet beispielsweise, die ja betroffen wäre, oder eben auch bei Amazon, bisher jedenfalls im US-Handel nichts, was da irgendwie in Investoren aus der Ruhe bringen würde. Muss man abwarten, was dieses Abkommen nachher am Ende unterm Strich tatsächlich bedeutet.
Schauen wir auf die Autowerte, die sind besonders stark, hängt auch mit G7 zusammen.
Ja, auch hier Neuigkeiten aus Biarritz. Dieses Mal positives Signal. Man vergisst ja immer gerne, dass auch die deutschen oder beziehungsweise auch die europäischen Autohersteller von Strafzöllen bedroht sind. Da gab es jetzt eine Aussage von Donald Trump, der hat signalisiert, er könnte sich einen, wie er so typischerweise sagt, guten Deal zwischen den USA und der EU vorstellen. Das ist natürlich eine typische Trump-Aussage, aber hier geht man davon aus, dass dahinter auch der Wunsch steckt, dass man Ruhe an der europäischen Front haben muss, weil man sich eben auf China konzentriert. Insofern ist da vielleicht ein bisschen Futter dabei. Und die deutsche Autowirtschaft kann jetzt einmal punkten. Alle drei, BMW, Daimler, VW mit rund 1% stärker als der Markt.
Ah, dann schauen wir noch auf Euro-Anleihen und auf das Gold.
Ja, der Euro noch etwas gefallen bei einem Dollar 11,16, der Referenzkurs der EZB. Die Umlaufrendite fällt weiter zurück auf ein Minus von 0,66%. Dafür steigt Gold auf 1.534 Dollar je Feinunze.
Und das war Samir Ibrahim mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Kultur heute. Mein Name ist Sina Fröndrich.